Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Ostermorgen wünsche ich euch allen. Vielleicht gucken wir uns gerade noch mal ein bisschen um. Gemeinschaft kommt in Zeiten von Masken ziemlich zu kurz, aber vielleicht schauen wir noch mal. Wir sind heute Morgen eine Gemeinschaft von Menschen, die feiern, dass Jesus lebt. Schaut euch vielleicht noch mal ganz kurz um und an, dass ein bisschen Gemeinschaft miteinander haben. Genau. Ja, für mich ist das ein Vorrecht, dass ich heute Morgen zum Ostergottesdienst ausgerechnet hier sein kann. Das ist ja schon etwas ganz Besonderes. Der höchste Feiertag der Christen. Das glaubt man heute kaum noch, wenn man sich mal Weihnachten anschaut, wenn man den Rüberblick zu Weihnachten, da gibt's so viele Feierfeste zu Nicht-Corona-Zeiten. Das Osterfest ist eher ein bisschen blass in unserer Gesellschaft. Von daher hat mich das Lied gerade sehr gefreut. Jesus lebt, sehr fröhlich, sehr, sehr gut. Wenn ihr mal schaut in der Gesellschaft, ihr werdet viele Menschen finden, die Weihnachtslieder kennen, aber ihr werdet kaum jemanden finden, der ein Osterlied kennt. Wir haben da, glaube ich, ein bisschen etwas versäumt, auch als Christen. Ich komme auch gleich nochmal intensiver darauf, auf diese Dinge zu sprechen. Etwas versäumt an Fest- und Feierkunst, was das Osterfest anbelangt. Symbolisch hat man uns auch ganz viel geklaut. Wir haben Eier, Hasen, aber was hat das alles mit Auferstehung zu tun? Eigentlich gar nichts. Da wäre auch noch Platz, Dinge neu in die Gesellschaft mit hineinzubringen. Wir feiern heute Ostern, das Osterfest, überwiegend unbemerkt vom Rest der Gesellschaft. Man kann auch sagen, den meisten Deutschen sind die Bedeutung und die Wurzel dieses Festes wurscht. Hauptsache es ist frei. Und das gönne ich auch jedem. Aber heute wird wahrscheinlich bei vielen Menschen der Ärger über Corona-Beschränkungen größer sein als der dankbare Blick auf einen Mann, der vor rund 2000 Jahren aus den Toten ins Leben übergegangen ist, so wie wir Christen das glauben. Da muss man gar nicht auf andere herabschauen. Ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, dass wir als Christen uns auch nochmal ganz neu durchringen müssen, dieses Fest für uns zu gewinnen und überzeugt zu sein davon, dass es das schönste Fest ist. Viel wichtiger noch oder zumindest gleichbedeutend mit dem Weihnachtsfest. Aber nein, der Auferstehungstag ist das größere Wunder, das Besondere, weil es auch viel mehr Tragweite für uns und für unser Leben hat. Wir dürfen neu das Feiern lernen. Und es fällt uns so schwer. Es fällt uns schwer, auch zu kommunizieren. Warum ist eigentlich Ostern für uns so wichtig? Auch darüber müssen wir nochmal nachdenken. Ich gebe nochmal zu bedenken, die ersten Christen 350 Jahre lang haben Weihnachten noch nicht gefeiert. Gab es kein Weihnachtsfest. Aber man hat das Osterfest gefeiert, das ist schon sehr früh belegt. Da hat man die Auferstehung als einen wichtigen Part genommen. Und mit der Zeit erst hat sich das Ganze verschoben. Wir dürfen also zulegen. Ich möchte ganz an den Anfang eine persönliche Frage stellen. Wenn euch jemand fragen würde, was bedeutet dir eigentlich Ostern? Was würdet ihr antworten? Was bedeutet mir Ostern? Einen kleinen Moment mal persönlich drüber nachdenken. Was würde ich jemandem antworten? Was bedeutet dir eigentlich Ostern? Ich wollte diese Frage vor anderthalb Wochen einem Kollegen stellen, der mit mir zusammen ab und zu für Euskirchen durch die Stadt geht und Konfliktmanagement betreibt. Und leider bin ich zu dieser Frage nicht mehr gekommen, weil als ich Religiöses angeschnitten habe, er sofort sprudelte und mir alles Mögliche erzählte. Und leider kam ich nicht mehr dazu, meine Frage zu platzieren. Aber das ist etwas ganz Bedeutendes, mit Menschen auch ins Gespräch zu kommen über den eigenen Glauben. Und das fällt uns so schwer, gerade auch über Ostern. Aber warum nicht einfach mal die Frage stellen, was denkst du über Ostern? Was hast du davon mitbekommen? Weißt du, worum es dabei geht? Wir beklagen oft, wir schauen so herab auf andere und sagen, na, der glaubt nicht, der hat mit Glauben nichts am Hut. Aber wir fordern andere Menschen auch selten mal heraus, uns zu erzählen, was sie denn glauben und denken. Interesse zeigen am Glauben anderer ist der erste Schritt, um auch über den eigenen Glauben zu reden. Dass man wirklich mal zuhört, was denkt jemand, was hat jemand schon mitbekommen, wie viel weiß er. Ich möchte mit uns jetzt aber ein bisschen mal hineingehen noch in dieses Ostergeschehen, denn was uns Christen auch oft nicht so bewusst ist, so locker vom Hocker war das ganz am Anfang, am Ostertag, alles gar nicht. Was für uns ein Festtag geworden ist, war eigentlich für die Jünger ein Verwirrungstag und auch die nächsten Wochen waren verwirrend. Die Jünger und Jüngerinnen Jesu hatten allesamt nicht damit gerechnet, Jesus lebend wiederzusehen. Und sie tun sich äußerst schwer damit, eine Auferstehung überhaupt in Betracht zu ziehen. Das lesen wir in den 4 Berichten der Evangelien. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das steht in der Bibel so drin. Da gehen die Frauen am Ostermorgen zum Grab, dann kommen in Berührung mit Engeln und die sagen ihnen, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Und dann gehen die Frauen zurück zu den Anhängern Jesu, zu den Männern und die halten sie einfach für überdreht. Also, da war nichts mit Osterfreude, sondern da war Kapitulation vor dem Rationalen. Das Rationale sagte ihnen, Jesus ist tot. Und mir wäre es wahrscheinlich genauso gegangen. Denn die Kreuzigung ist eine so eindrucksvolle Tötungsmaschine, da ist nachher jeder Zweifel ausgeschlossen. Ich habe auch mal in einem Bestattungsunternehmen gearbeitet, also Leute eingesargt. Und ich kann tatsächlich sagen, man merkt, wenn ein Mensch tot ist. Das merkt man schon nach einer Stunde ganz eindeutig. Also wer hier immer auch Angst hat, mal lebendig begraben zu werden, weil er vielleicht nur scheintot ist. Ich kann euch sagen, man kann merken, wenn jemand tot ist. Und da ist dann auch nichts mehr wieder zu beleben. Und so tot war Jesus, als man ihn vom Kreuz nahm. Tot, sicher, tot. Und darum fiel es den Jüngern schwer zu glauben, dass der wieder lebendig geworden sein soll. Der war hinüber. Es gab aber etwas Zweites, was an dieser Stelle auch den Jüngern zugute gehalten werden muss. Es gab ja für sie überhaupt kein Erfahrungsvorbild. Das war ja nicht an der Tagesordnung oder kam auch nicht irgendwann mal vor, dass irgendjemand wieder lebendig wurde, sondern es war etwas, was nie vorkam. Man hat das vielleicht schon mal so im Alten Testament gelesen, dass da der ein oder andere von Toten auferstanden war, dann aber auch wieder gestorben war. Aber es war doch etwas, was man nicht mit eigenen Erfahrungen decken konnte. Wie schwer das ist, möchte ich vielleicht noch mal einem kleinen Beispiel deutlich machen. Wer kennt in Köln den Turm mit den weißen Pferden, wo oben weiße Pferde rausgucken? Ah, 1, 2, 3, sehr schön, sehr gut. Da gibt es ja einen Turm, den hat man nochmal nachkonstruiert, das ist kein Originalturm. Und die Geschichte, ob sie stattgefunden hat, ist auch fraglich. Aber es gibt eine nette Geschichte, die deutlich macht, wie schwer wir uns mit Auferstehungssachen tun. In Köln gab es einen Mann, Menges von der Aducht, soll es gegeben haben, und der hatte eine Frau, die Richmodis. Und dann kam im 14. Jahrhundert die Pest nach Köln und Richmodis verstarb an der Pest. Und dieser Mann war todtraurig darüber, dass seine Frau gestorben war. Und er hat sie begraben lassen. Der Bestatter, der dieses Begräbnis mitbekommen hat, hat auch gesehen, dass da ganz viel Wertgegenstände mit ins Grab gegeben wurden. Und hat sich überlegt, die grab ich mir heute Nacht wieder aus. Und hat sich dann dran gemacht, hat die Frau wieder hochgeholt. Und zu seinem großen Entsetzen erwachte die Frau. Sie war gar nicht tot. Sie war nur scheintot gewesen. Und sie erwachte. Und ich möchte nicht das Gesicht des Bestatters gesehen haben an diesem Tag, also in dieser Nacht, was er wohl gedacht hat. Aber Es gingen Boten hin zu Menges von Aducht und sagten ihm, deine Frau lebt und sie kommt. Und Menges von Aducht sagte, das ist unmöglich. Eher würden meine Schimmel oben auf dem Heuboden stehen, als dass meine Frau lebt. Und gleich darauf, so sagt die Legende, trappelten 6 weiße Schimmel, also weiße Schimmel sind immer weiß, 6 Schimmel hinauf in den Boden seines Turms. Und da war ihm dann klar, dass seine Frau tatsächlich lebt. Aber diese Geschichte zeigt, wir tun es schon schwer damit, jemanden zu verlieren, jemanden in den Tod zu geben. Aber jemanden aus den Toten wieder zurückkommen zu sehen, das sprengt einfach irgendwo unser Bewusstsein. Das passt nicht ins Bild, nicht in unsere Erfahrungswelt. Es gab aber noch etwas Drittes, was sehr verwirrend war und vielleicht für manche auch ist heute noch. Denn die Zeugen der Auferstehung sind verwirrt über die Art, wie Jesus auferstanden ist. Wenn man bei Matthäus mal liest, der schreibt über die sogenannte Himmelfahrt, die fand einige Wochen später statt, dass da immer noch einige zweifelten. Das heißt, die Ereignisse der Auferstehung hat nicht bei allen Glauben ausgelöst, sondern auch Zweifel. Und das kann man gut nachvollziehen, wenn man sich die verschiedenen Berichte einmal anschaut. Mal erscheint Jesus wie ein Geist unter den Jüngern und verschwindet dann auch plötzlich wieder. Mal zeigt er seine Wundmale, die offensichtlich nicht zu einem Geist gehören, sondern die man eindeutig Jesus zuordnen kann. Ein Bericht im Lukas-Evangelium, da hören wir, wie Jesus stundenlang mit Leuten spazieren geht, mit Jüngern, die ihn ja gekannt haben. Aber sie erkennen ihn nicht mal an der Stimme. Und Stimme ist eigentlich immer sehr eindeutig, einem Menschen zuzuordnen. Sie erkennen ihn nicht. Erst als er Abendmahl austeilt, da wird ihnen bewusst, das hier muss Jesus sein. Und dann ist er auch schon wieder weg wie ein Geist. Und vorher ist er mit ihnen spazieren gegangen. Also sehr verwirrende Momente. Dann gibt es Sachen, da verbietet Jesus anderen, ihn anzufassen. Sagt, fuck mich nicht an. Dem Jünger Thomas, der nicht glauben will, dem gestattet er sogar, in die Wundmale zu greifen. Er taucht auf, er taucht ab. Und keiner weiß, nach welchen Prinzipien das geschieht. Kein Mensch hat gesehen, wie der Stein vom Grab weggerollt ist. Niemand hat Jesus aus dem Grab herauskommen sehen. Und da ist es doch kein Wunder, dass die Auferstehung trotz der Erscheinungen bei vielen noch Zweifel ausgelöst hat. Was erleben wir hier gerade? Was hören wir hier? Was ist das? Lebt er nun, lebt er nicht? Wo kann man ihn finden? Wohnt er irgendwo? Scheinbar hat er nirgendwo gewohnt. Ist nirgendwo gewesen. Man hört, er geht vor euch her nach Galiläa. Er hat Fußwege zurückgelegt, aber es steht nicht, dass irgendjemand das beobachtet hätte. Ganz eigentümlich, die Beschreibungen im Neuen Testament, die lassen viele Fragen offen. Es wird auch den Jüngern erst in einem allmählichen Prozess klar, und der dauert etwas. Bis ihnen wirklich innerlich klar ist, dass Jesus auferstanden ist, vergeht Zeit, ein Wechselbad, emotional und auch geistig. Das wird sich erst an Pfingsten ändern. Pfingsten, als der Heilige Geist in Menschen Raum gewinnt, von dem wir auch gelesen haben in dem Vers, den ich gleich nochmal lesen werde, ist das Ereignis, durch das die Auferstehung erst fassbar und greifbar wird, zu einer inneren Gewissheit der Jünger wird. Jetzt wissen wir, Jesus lebt. Und dadurch erst werden sie Verkündiger der Auferstehung. Ich lese nochmal den Vers, der für mich jetzt heute auch der Predigt zugrunde liegt. Da heißt es auch vom Geist: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also Geist und Glaube an die Auferstehung, das gehört irgendwie zusammen hier im Neuen Testament und auch die Tatsache, dass wir selber mit auferstehen werden. Im Korintherbrief erwähnt Paulus noch einmal eine Gruppe, der er auch den Glauben nicht abspricht, aber er spricht dort eine Gruppe an von Menschen, die grundsätzlich Schwierigkeiten haben, an die Auferstehung zu glauben. Sie glauben nicht, dass es Auferstehung der Toten gibt und scheinbar zweifeln einige auch daran, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Das heißt, es gab christlichen Glauben ohne Auferstehungsglauben und da staunen wir. Also es ist sehr eigentümlich. Es muss uns darum nicht wundern, wenn vielleicht der Glaube an die Auferstehung nicht so eine einfache Sache ist und sich manchen Menschen nicht so erschließt, vielleicht wir selber auch mal in Zweifel kommen. Christen erfahren, dass Jesus Zweifel überwinden kann, bei denen, die ihn den Zweifel ehrlich hinhalten. Manchmal scheinen die Dinge für uns ganz weit wegzufliegen, und sagen, was vor 2000 Jahren war, kann das sein? Und erst in einem Prozess manchmal, dann merke ich bei mir selber, jetzt wird's mir wieder gewiss, jetzt wird's mir wieder sicher. Ja, Jesus ist auferstanden, wie eben auch die Politiker das gesagt haben, es würde sonst ja alles auch gar keinen Sinn machen, dass Christen so die Welt bewegt haben, so verändert haben in 2000 Jahren, es würde alles keinen Sinn machen, wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte. Wir dürfen manchmal in Zweifel kommen. Ist ja auch gut zu wissen. Aber dann bringen wir unseren Zweifel Jesus und dann werden wir auch erfahren, dass er uns hilft, den Zweifel zu überwinden. Die Bibel spricht in zwei Denkrichtungen über die Auferstehung. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen beim Bibellesen. Einmal spricht sie von Auferweckung und einmal von Auferstehung. Wir sprechen meistens eher von Auferstehung, aber beide Aspekte sind in der Bibel drin. Denn mal wird betont beim Stichwort Auferweckung, dass Gott hier am Werk war. Gott, der Urheber des Lebens, hat Jesus ins Leben zurückgeholt. Das ist die eine Blickrichtung auf das Thema. Das Wort Auferstehung hingegen, das beschreibt eine Art Sieg oder Todesbewältigung durch Jesus. Und beide Blickwinkel ergeben jeweils auf ihre Weise einen Sinn. Diesen Vorgang auf zwei Weisen zu beschreiben, zeigt aber auch, dass das Christentum noch eine ganze Weile brauchen wird am Anfang, um das Verhältnis zwischen Jesus und Gott so einigermaßen beschreiben zu können. Übrigens ein Problem, das wir bis heute haben und das, ich glaube, in der Sache selber liegt. Es wird uns Christen, weil wir auch Menschen sind, immer wieder so gehen müssen, dass wir die Dinge, die mit Gott zu tun haben, als Grenze des Beschreibbaren erleben. Alle unsere Wahrnehmungen sind ja Konstruktionen, jeder Mensch nimmt anders wahr und wir integrieren unser Erleben immer von menschlichen Standpunkt aus, auf dem wir selber stehen. Darüber, wie Gott ist und wie seine Natur beschaffen ist, können wir praktisch gar nichts sagen. Die Bibel drückt das auch an manchen Stellen aus, sagt zum Beispiel, niemand hat Gott je gesehen. Aber der eingeborene Sohn, Jesus Christus, hat ihn uns kund gemacht, hat uns sozusagen gezeigt, wie er ist. Das ist aber auch sehr begrenzt. Auch später in den Briefen wird Paulus nochmal davon sprechen, dass eben Gott unsichtbar und ungreifbar ist. Das heißt, wir müssen damit leben, und das dürfen wir auch, dass es immer Grenzen des Beschreibbaren gibt, dass wir nie wirklich sagen können, so und so ist Gott. Wir können immer nur von unserem Standpunkt aus sagen, wie wir Gott erleben. Ich kann sagen, ich habe Gott erlebt als lebendig in meinem Leben. Ich habe gemerkt, wenn ich Gebete spreche, dass Gott antwortet auf mein Beten. Ich habe einen tiefen Trost, eine tiefe Freundlichkeit und Liebe in mir erfahren, eine tiefe Annahme meiner Person durch Jesus Christus, durch Gott. Das sind Dinge, die ich erlebt habe und aufgrund derer ich glaube. Aber ich komme an Grenzen des Beschreibbaren, auch wenn ich sagen will, wie ist das Verhältnis zwischen Jesus und Gott? War Jesus nun ganzer Gott und ganzer Mensch? Wie wir das im Glaubensbekenntnis formulieren, was heißt das eigentlich? Und wir erleben, dass genau diese Dinge in den Beschreibungen des Neuen Testamentes auch so schwierig erzählt werden eben. Mal eben ist er wirklich wie ein Geist und mal erscheint er ganz in menschlicher Form nach seiner Auferstehung. Alles bleibt irgendwie etwas undurchsichtig. Für die Christen am Anfang hat sich aber eins geklärt, und das ist die Hauptsache des Osterfestes. Der Tod ist überwunden. Einer ist durch den Tod gegangen, und das symbolisch für uns. Es gibt einen Weg, ein Leben nach dem Tod. Und das wird so das Zentrum werden des christlichen Glaubens. Längst nicht alle Juden zur Zeit Jesu glaubten an ein Leben nach dem Tod, an ein Leben im Himmel oder sonst etwas. Das gab es noch nicht so als Gedanken. Jesus diskutiert das an einer Stelle mit den Sadduzäern. Und die sind überzeugt, dass es keine Auferstehung aus den Toten geben wird für Menschen. Und jetzt sehen sich nach der Auferstehung die irritierten Jünger der Tatsache gegenüber, dass sie zum ersten Mal Augenzeugen sind, dass es doch ein Leben nach dem Tod gibt, dass es Auferstehung gibt. Und was das alles bedeutet, entblättert sich ihnen dann im Laufe von Wochen und Monaten immer mehr. Man merkt das in den Briefen des Neuen Testamentes dann, wie die Jünger anfangen, das zu beschreiben und von verschiedenen Blickwinkeln aus das Ganze ja, theologisch fassen oder in Lehrsätze fassen wollen. Die Auferstehung wird das Zentrale des christlichen Glaubens. Die Antike kannte ja noch keinen Himmel, sondern sie kannte nur die Unterwelt. Übrigens auch spiegelt sich das wieder in vielen Psalmen, dass man zum Beispiel bei David liest, Herr, lass mich nicht in das Totenreich gehen, denn da wird man dich nicht loben. Also ein Glaube in der Antike glaubte man, dass es eine Unterwelt gibt und diese Unterwelt ist frei von Gott. Da kommen Gott und Götter nicht vor, so hat man sich das gedacht. Und jetzt mit einmal werden Christen verkünden, dass es ein Leben nach dem Tod gibt mit Gott. Ein Leben aus den Toten, in der Nähe zu Gott, in Gemeinschaft mit Gott und nicht in der Gottesferne. Das ist revolutionär. In der Antike, wo man eben noch dachte auch, dass Menschen in die Unterwelt fahren, da gab man den Menschen dann auch Gaben mit in ihr Grab, damit sie im Jenseits was davon haben sollten. Das heißt, es gab auch unterschiedlichen sozialen Stand in der Unterwelt. Denn da gab es die reichen Privilegierten, die kriegten viele Gaben mit. Die kriegten manchmal auch Tonfiguren mit, die dann sozusagen lebendig ihnen dienen sollten. Die hatten es gut und die sozial Schwachen hatten halt einfach Pech gehabt. Und jetzt kommen die Christen und bei denen ist das mit einmal alles ganz anders. Bei denen zählt nicht der Reichtum in der Zukunft, sondern die wahren Glücklichen in der Zukunft. Das sind nicht die, die viel Geld haben, sondern das sind die Armen im Geist und die Barmherzigen, die mit dem Hunger nach Gerechtigkeit, mit Sehnsucht nach Frieden, die werden als Selige benannt. Das sind die, die das Reich erben. Eine ganz neue Vorstellung. Der Himmel ist nicht die Fortsetzung der weltlichen Ungerechtigkeiten, sondern im Himmel, da werden gerade die, die hier benachteiligt waren, aber die das im Glauben getragen haben, die werden die Gesegneten sein und die werden das Leben in seiner Fülle erleben. Dass Jesus lebt, erschließt den Glaubenden eine ganz neue Zukunftshoffnung, die es bis dahin einfach so nicht gegeben hat. Der Meister selbst, Jesus, war arm, verachtet, war am Kreuz gestorben, war sozusagen Loser der Gesellschaft. Und genau dieser wird von den Toten auferweckt, steht körperlich da, zwar irgendwie verwandelt, aber er lebt. Und das macht den Menschen Mut. Den Menschen, die auch benachteiligt sind, die Unrecht leiden, die sehen in Jesus Christus den, der lebt und wissen, es hängt bei Gott nicht davon ab, wie man zu Tode gekommen ist, ob man in den Himmel kommt, sondern ob man in Gemeinschaft und Verbindung mit Gott gelebt hat. Jesus ist lebendig. Und Paulus wird es später dann so formulieren und sagen, auch ihr werdet mit ihm leben. Durch die Taufe geht ihr mit in den Tod. Und wenn ihr aus der Taufe hervorkommt, dann kommt ihr in das neue Leben. Dieser neue Lebensaspekt ist viel bedeutsamer als der Frage des Schuldaspektes, der auch wichtig ist. Aber das neue Leben, das wir bekommen, das ist das Entscheidende im Neuen Testament. Und jetzt hast du das ja eben schon erwähnt hier, wir hängen ja alle sehr am Leben. Und die Corona-Zeit entblättert nochmal unsere Todesfurcht, die wir haben. Ich glaube auch, dass wir viel um die älteren Menschen bangen, weil uns die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod irgendwie entschwunden ist in der Gesellschaft. Wenn man nur dieses Leben hat, dann muss man es rausziehen, solange es geht. Dann muss Leben unendlich sein und es wird nach seiner Länge bemessen. Die Länge ist sozusagen das Qualitätsmerkmal geworden. Und das sieht Jesus ja nun ganz anders. Er starb ja nun auch mit 30, knappe 30, 32, 33, man weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall sehr jung, in der Blüte sozusagen seines Lebens ist er gestorben. Die Bibel sieht das eben ganz anders. Leben wird nicht an der Länge bemessen, sondern es wird danach bemessen, mit welcher Einstellung wir gelebt haben, mit welchem Glauben wir gelebt haben. Wenn man nur ein Weltall voll Leere hinter seinem Leben vermutet, dann hat man gar keine andere Chance, als es zwanghaft herauszuziehen. Ich bin jetzt aber nicht jemand, der irgendwie Rückschlüsse zieht auf Maßnahmen, die man ergreift zu Corona. Es ist natürlich schrecklich, wenn Menschen traurig sterben müssen. Da will ich auch gar nichts zu sagen. Und ich habe auch den Eindruck, dass unsere Politiker sich bei der Schwierigkeit der Lage trotz alledem redliche Mühe geben, das Richtige zu entscheiden. Aber die Todesangst ist sehr auffällig bei vielen Menschen. Und ein guter Anlass für uns, mit anderen Menschen mal über Todesfragen zu sprechen. Was fürchtest du? Was kommt auf dich zu? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Und dann kann man auch von sich selber sprechen und sagen, ich gehe da gelassen damit um, weil ich eine Hoffnung habe. Jesus ist auferstanden und mir ist versprochen worden, wenn ich ihm vertraue, werde ich auch auferstehen. Glauben zu bezeugen ist nicht so kompliziert, da muss man gar nicht so viel sagen. Ich hatte vor kurzem eine Reha gehabt und da habe ich dann auch so einen jungen Menschen, der mit Glauben noch gar nicht so in Berührung gekommen ist, dann einfach mal erzählt, so was ich denn glaube. Und das war mit sehr viel Respekt, auch vor der anderen Haltung, die er hatte. Und ich merkte, es ist nicht schwer und er hat sich dann bedankt. Er sagte, danke schön, dass du mir das mal erzählt hast, habe ich noch nie gehört. Menschen wissen es einfach nicht. Jesus wurde von den Toten auferweckt. Er lebt und Paulus zieht die Parallele und sagt, ihr werdet auch leben. Das ist meine große Hoffnung. In der ersten Stunde der Christen war das noch nicht so präsent. Das spielte noch nicht so eine Rolle. Noch Jahre werden die Christen übrigens in Naherwartung leben. Das heißt, die Hoffnung, die Jesus gebracht hat auf ein Leben nach dem Tod, steht noch mal gar nicht so im Vordergrund, sondern die Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt und doch noch irgendwie irdisch die Dinge regelt. Da hat sich im Laufe der Bibel, das kann man merken, dann auch etwas verschoben. Je größer der Abstand wird zu den Osterereignissen und die ersten Christen sterben, desto mehr kommt dieser Gedanke, ja, da ist uns ja ein Leben nach dem Tod verheißen, in den Mittelpunkt. Da merkt man in der Bibel sehr viel Menschliches, was man auch gut verstehen kann. Man merkt, die Hoffnungen richten sich doch am Anfang noch zuerst sehr, sehr auf das Diesseits, bevor sie dann mehr und mehr eine Hoffnung werden, die über das Leben hinausgeht. Mit dieser Nachricht von der Auferstehung und dem Leben nach dem Tod werden die Christen punkten. In der Antike hat es einen wahnsinnig großen Aufbruch gegeben zum christlichen Glauben. Das hat damit zu tun, auch wie die Christen diese Hoffnung umgesetzt haben. Einmal zeigen die Christen dem Sterben die lange Nase. Wo andere kneifen, da kümmern sie sich um die Bestattung von Toten, die, das würde man heute sagen, an Infektionen gestorben sind. Man kannte damals schon das Problem, dass Krankheiten irgendwie von Mensch zu Mensch gehen. Christen bestatten die Toten, kümmern sich nicht drum. Sie pflegen offensichtlich ansteckende Menschen. Sie lassen sich nicht wie ihre Umgebung von Wohlstand gefangen nehmen, sondern fangen an zu teilen. Sie greifen nicht nach Macht und Einfluss, sondern dienen anderen Menschen im Namen des ihres Herrn Jesus Christus. Da hat sich natürlich in der Kirchengeschichte auch manche Panne eingestellt und Christen waren doch machtgierig und waren doch auf Wohlstand aus und haben doch nur ihr Heil gesucht. Da ist immer wieder etwas neu auch für uns zu gewinnen an Überzeugungskraft. Wie stehen wir zu diesen Dingen? Was am Anfang wie eine Verrücktheit ausgesehen hat, einen Gekreuzigten zu verehren, bekommt allmählich Respekt, weil es ein Gegenentwurf zum menschlichen Leben ist, zu dem, was man sonst erlebt, wo Menschen Krieg führen und menschliche Machthaber mit Gewalt andere Menschen unterdrücken. Die Götter der Völker sind oft nur der Spiegel ihrer eigenen Verschlagenheit und Allmachtsfantasien. Und solche Götter haben wir heute auch noch. Christen vermitteln ein anderes Gottesbild. Sie zeigen einen Lebensweg, der Heil und Heilung bringt. Und das, auch wenn es selbst persönliche Nachteile einbringt. Wie überzeugt wir sind von einem Leben nach dem Tod, von der Auferstehung, zeigt sich auch daran, wie überzeugt wir davon sind, dass wir verzichten können, dass wir lassen können, dass wir loslassen können. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Jesus hat sein Leben losgelassen, unser Herr hat sein Leben gegeben, weggegeben. Und das Loslassen spielt eine ganz große Rolle. Wie bereit sind wir, loszulassen? Auch den Wohlstand, wenn es sein muss. Das Wohlergehen. Auf wie viele Dinge bestehen wir heute? Und da könnten wir Christen in unserer Gesellschaft auch nochmal ein großes Vorbild sein. Loslassen auch angesichts der traurigen Entwicklungen, die unsere Welt nimmt. Loslassen, nicht alles haben wollen, mitnehmen wollen, was die Welt zu bieten hat, sondern zu sagen, ich lebe aber bescheiden. Ich möchte auf Dinge verzichten, weil ich auch an die nächste Generation denke. So wie es Jesus getan hat, der an uns gedacht hat, nicht an sich selbst. Wie der Meister, so haben auch die Schüler gelebt. Sie tragen lieber das Kreuz als Symbole von Macht und Überlegenheit. Sie sind lieber arm wie ihr Herr, als dass sie reich sind auf Kosten anderer. Und in ihnen wirkt nicht der Geist dieser Welt, sondern es wirkt der Geist Gottes, der nicht von dieser Welt sein kann. Das hat sich herumgesprochen. Und immer mehr Menschen haben an das Unmögliche geglaubt. Der Tod muss nicht das Ende sein. Der Jesus, den Gott aus den Toten auferweckt hat, kann auch mir ein Leben geben, das vom Tod gestreift, aber nicht beendet wird. An Jesus zu glauben ist darum etwas ganz anderes als ein Leben als Humanist oder als Buddhist oder mit irgendeiner anderen Philosophie, weil es der Glaube daran ist, dass heute schon das Leben, das in Jesus war, das in ihm deutlich geworden ist, ein Keim des ewigen Lebens in mir selber ist. Wir sind überzeugt, dass Gott uns die Gnade gewährt, heute schon die Todesangst hinter uns lassen zu können. Trotz Corona lebt es sich leichter. Auch das Virus beendet nicht mein Leben, das Jesus mir als Gottesgeschenk anbietet und das schon heute begonnen hat. In mir ist schon das Leben aktiv, das Jesus aus den Toten auferweckt hat. Dass Christus lebt und in mir lebt, das zeigt sich nicht durch meine Überzeugung, sondern dadurch, dass der Geist Gottes mich treibt. Ein Geist, der vom Leben überzeugt ist, vom Leben, das Jesus aus den Toten auferweckt hat und auch mich bewegen darf in meinem Leben. Jetzt komme ich nochmal zu dem Vers zurück vom Anfang. Ich lese ihn noch einmal vor. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist christliche Hoffnung. Und die lasst uns nicht nur still und stumm in uns tragen, sondern geben wir dem Raum, dass sie unser Leben in Besitz nimmt, und geben wir dem Ganzen auch Raum, damit andere Menschen daran Anteil haben können. Sprechen wir über unseren Glauben, fragen wir andere nach ihrem Glauben, tauschen wir aus und seien wir Menschen, die mit ihrem Leben bezeugen, Jesus lebt. Amen. Ich würde gerne ein Gebet mit uns sprechen. Herr Jesus Christus, viele Dinge, die wir im Neuen Testament lesen, sind für uns auch schwer. Wir waren ja jetzt nicht dabei, wir haben es nicht persönlich erlebt, aber wir danken dir, Herr Jesus, dass du dich uns durch deinen Geist bezeugt hast als der Lebendige. Du lebst in uns. Und darum leben wir manchmal nicht bequem, sondern manchmal auch mit Entbehrung. Manchmal heißt das eben nicht alles haben, was andere haben. Manchmal heißt es auch auf Macht verzichten und den Weg gehen, der dient, den Weg der Liebe gehen, den Weg der Barmherzigkeit gehen. Und wir bitten, dass dieser Geist weiter und stärker in uns wirkt, sodass wir überzeugend sind, dass hier auch vielleicht in ein, zwei Jahren mal doppelt so viele Menschen sitzen, weil sie auch überzeugt wurden durch deinen Geist, dass Leben möglich ist nach dem Tod. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du diese Hoffnung gebracht hast über den Weg des Kreuzes, dass du dich wirklich hast hinrichten lassen und dann aufgerichtet worden bist durch den Vater, auferstanden bist aus den Toten. Wir danken dir, dass unsere Hoffnung Grundlage hat. Lass uns glauben, lass uns vertrauen in dich und lass dieses Leben in unserem Leben lebendig werden. Danke. Amen. Wir hören jetzt ein Lied.